ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Du kannst mir das jetzt erzählen und dann werde ich dir auch in irgendeiner Form helfen, aber es wird nie rauskommen, dass du mit uns gesprochen hast. Dieser Satz sollte unbedingt weiter gelten.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Na, habt ihr auch noch Fragen? Ja, geht mir ganz ähnlich. Jetzt aber räumen wir die ab und räumen die aus in unserer Hintergrundfolge und die dreht sich hier bei Dark Matters heute nur um ein Thema, wie immer, und zwar die RAF bzw. Linksextremismus im Allgemeinen und Holger Schmidt, der ARD-Geheimdienstexperte, der erzählt uns davon. Hallo Holger.
Guten Tag.
Holger, ich erinnere mich, zumindest glaube ich das, noch ziemlich deutlich an diese Fahndungsplakate mit den vielen kleinen schwarz-weißen Bildchen, ernste Gesichter. Ich meine, ich habe mir die als Kind angeguckt, das kann eigentlich fast gar nicht sein, aber sie sind auf jeden Fall präsent.
Ich wollte gerade sagen, du bist doch dafür viel zu jung.
Ich habe mich jetzt auch gefragt, war es vielleicht die zweite Generation da, die ich da vor Augen hatte?
Also das halte ich wirklich für total sicher, dass es gar keinesfalls die erste Generation sein kann, dass es gar keinesfalls die Plakate sein können, die es, sagen wir mal, 1970, 71 gegeben hat. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass alles, was wir so aus den 80er Jahren oder den späten 70er Jahren auch in Film und Fernsehen sehen, wenn da irgendwie was inszeniert wird, dann ist immer das allererste, was der Requisiteur aus der Kiste holt, ein Fahndungsplakat nach der RAF und das wird dann in das Fenster einer Sparkasse oder eines Postschalters, am besten noch mit so Doppelglas und Durchreichschublade, da hingen diese Plakate und deswegen ist es, glaube ich, so präsent. Und sie sind ja auch von ihrer Ästhetik, von ihrer Optik einfach total einprägsam.
Absolut, also wir können es ja nochmal beschreiben. Also es war, glaube ich, rot, wenn ich mich recht erinnere, anarchistische, nein war es gar nicht?
Es gab total unterschiedliche Farbvarianten. Es gab ein gelbes Plakat, ein lilanes, es gab ein rotes, wie du sagst. Das BKA hat das, glaube ich, auch deswegen gemacht, dass immer, wenn ein neues Plakat kam, es nochmal ganz anders reinknallte in so einer wirklich bemerkenswerten End-70er, Anfang 80er Jahre Ästhetik. Interessanterweise werden diese Plakate jetzt bei eBay als Nachdrucke gehandelt. Weiß nicht, ob das in WGs cool ist, sie sich aufzuhängen. Und mich hat als Kind tatsächlich immer diese 50.000 Mark, die da standen, das hat mich fasziniert. Und ich habe immer gedacht, gut, jetzt bleibe ich mal hier noch einen Moment stehen, gucke mich um, sieht da jemand so aus? Vielleicht kann ich reich werden.
Dann kaufe ich mir ganz viele Ü-Eier. Und tatsächlich ist es ja auch dieser Titel, ne? Anarchistische Gewalttäter stand da, glaube ich, drauf. Also auch der hat mich immer sehr beeindruckt, weil ich mich immer gefragt habe.
Ja, auf den frühen und später dann terroristische Gewalttäter beziehungsweise Terrorismus als das Schlagwort, ja.
Du hast es schon erwähnt, da stand BKA drauf. Das BKA war quasi der Urheber dieser Plakate. Warum eigentlich hat der Verfassungsschutz da nicht mitgesucht oder hatte da tatsächlich seine Finger mit im Spiel bei den Plakaten?
Hat eine Reihe von Gründen. Also erstmal Straftäter finden und festnehmen, das ist eine klassische Polizeiaufgabe. Und das ist ja genau das, was wir in Deutschland immer als das Trennungsgebot ansehen. Der Verfassungsschutz hat eine Reihe von Befugnissen, aber er hat eben zum Beispiel nicht, muss man immer wieder betonen, nicht die Befugnis, jemand festzunehmen. Wenn dich der Verfassungsschutz anspricht, will irgendwas von dir wissen und du sagst, ist mir doch total egal, dann musst du eigentlich nur aufpassen, dass du nicht beleidigend oder irgendwas wirst. Aber im Grunde bist du zu überhaupt nichts verpflichtet. Du musst nicht mit Verfassungsschützern reden, du musst erst recht nicht mitgehen, sie dürfen dich nicht mitnehmen. Und all das, wenn es eben darum geht, Straftäter zu suchen, das ist eben Aufgabe der Polizei. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, und das ist vielleicht für Nichtjuristen auch erstmal einen Moment überraschend, die Fotos auch von Mördern, mutmaßlichen Mördern, gesuchten Verbrechern zu veröffentlichen, das geht gar nicht so ohne weiteres. Dafür brauchst du einen richterlichen Beschluss. Das ist alles exakt in der Strafprozessordnung geregelt, was du tun musst als Behörde, wenn du das Bild von jemand aushängen willst. Deswegen dauert das manchmal nach Straftaten auch bis zu Monaten, bis solche Bilder veröffentlicht werden, weil du erst alles andere ausprobieren musst, was noch möglich ist an Fahndungsmaßnahmen, bevor der Richter dir das unterschreibt. Und auch deswegen ist das wirklich fern davon, dass der Verfassungsschutz sowas machen könnte. Das ist so nicht vorgesehen.
Jetzt haben wir in dem Fall, Daniela Klette, eine ganz besondere Situation erlebt, dass nämlich tatsächlich eine KI letztendlich den Fingerzeig gegeben hat zu dieser verdeckt lebenden Person in Berlin-Kreuzberg. Ist das so, dass Sie die auch wirklich so ein bisschen aus den Augen verloren haben, nicht mehr wirklich nach ihr gesucht haben oder eben dann eben die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen nicht?
Naja, also ich habe den Eindruck, die Staatsanwaltschaft in Verden, die hat schon wirklich in den vergangenen Jahren eine ganze Menge unternommen. Immer wieder auch dafür gesorgt, dass die Gesuchten im Gespräch geblieben sind, neue Bilder veröffentlicht, neue Verhandlungsplakate gedruckt. Und ich glaube, wer sich dafür interessiert hat, der hat auch immer mal wieder mitgekriegt, wie es neue Bilder von den dreien gab oder Teilen von den dreien Bilder gab, war dann auch immer die Frage, wo kommen die denn jetzt her? Es gab zum Beispiel von Ernst Volker Staub ein Bild, wo er so ein bisschen in so einem Outdoor-Look plötzlich relativ gut zu erkennen war, wo man auch seine Zähne gesehen hat, die vorsichtig gesprochen nicht in idealem Zustand sind, wo ich auch für mich so immer gedacht habe, na gut, also alle Zahnärztinnen und Zahnärzte, zu denen er vielleicht jemals geht, die würden das doch jetzt sehr wahrscheinlich merken. Vielleicht merken das auch Nachbarn. Aber das hat die ganze Zeit nichts gebracht und das deutet für mich so ein bisschen darauf hin, darüber haben wir ja auch in der Hauptfolge gesprochen, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass die drei in einem Milieu waren, wo selbst wenn jemand was sich gedacht oder geahnt hat, er aber ganz sicher nicht zur Polizei gegangen ist.
Staub und Garweg sind ja nach wie vor weiter auf der Flucht, beziehungsweise es wird weiter nach ihnen gefahndet. Jetzt könnte man ja natürlich sagen, wenn die so zum Beispiel besonders aufsehenerregende Zähne haben, könnte man ja einfach jetzt die durch die KI laufen lassen und danach suchen lassen, oder? Aber es ist nicht so einfach, offenbar, sonst wären sie ja nicht immer noch verschwunden.
Na, erstens aus Sicht der Behörden ist ja die Frage, ob du so eine KI benutzen darfst, etwas, was rechtlich noch diskutiert wird, was auch schon vor diesem Fall Daniela Klette diskutiert wurde. Ich finde das immer so ganz spannend, das sind so Fragen, die werden dann immer so von unterschiedlichen Seiten gesehen und ich als Journalist erlebe dann, dass die Stimmung immer so ein bisschen kippt. Also eine ganze Zeit lang, zum Beispiel als das Bundeskriminalamt Versuche gemacht hat an verschiedenen Bahnhöfen in Berlin und Mainz zum Beispiel, dass man Kameras aufstellen wollte, um mal zu gucken, was kann denn eine Bilderkennung, was kann denn eine Videoüberwachung leisten, wenn man bestimmte Personen rausfinden will. Da gab es einen Aufschrei der Empörung, da ist der Datenschutz eingeschaltet worden, Orwells Überwachungsstaat ausgerufen worden und es war irgendwie ein Mittel des Teufels, was da erprobt worden ist. Und nachdem jetzt sich herausgestellt hat, dass ja Journalisten ein Podcast mit Hilfe von KI Daniela Klette zumindest ein bisschen näher gekommen sind, da war dann das Gespött ganz groß, ja, warum könnt ihr denn das nicht als Polizei? Also das ist so ein bisschen, glaube ich, manchmal auch schizophren in unserer eigenen Wahrnehmung. Bin da so ein bisschen dazwischen. Aber dass Staub und Garweg jetzt auf ihrer weiteren Flucht, bei Garweg wissen wir ja ganz bestimmt, der ist noch da. Der war ja bis zum Warnanruf von Daniela Klette noch in der Bauwagensiedlung in Berlin, quasi Tür an Tür mit dem BKA, lustigerweise. Der wird auf Teufel komm raus versuchen zu verhindern, dass es ein aktuelles Bild irgendwo auf Social Media von ihm gibt. Weil natürlich jetzt auch Hobbydetektive mit KI unterwegs sind und so etwas versuchen. Bei Ernst Volker Staub ist es so ein bisschen seltsam. So wie ich das sehe, haben auch alle Ermittlungserkenntnisse rund um Daniela Klette noch nicht wirklich neue Erkenntnisse zu ihm gebracht. Er soll Daniela Klette durchaus persönlich auch sehr nahe gestanden haben. Ich weiß nicht so ganz genau, warum wir da jetzt so gar keine Spur haben. Rein theoretisch kann es ja auch sein, dass er gar nicht mehr im Leben ist.
Oh ja, das stimmt. Das wird gar nicht so oft erwähnt. Welche Fehler wurden denn da über die Jahre überhaupt gemacht? Also bei den Festnahmen gab es dann ganz oft Zufälle, die dazu geführt haben, dass sie dingfest gemacht worden sind. Aber welche Rolle hat da der Verfassungsschutz gespielt? Also welche Möglichkeiten, welche Chancen hatte der überhaupt, um diese Leute im Blick zu behalten und an die ranzukommen?
Na, der Verfassungsschutz hat auf so einer Art zweiten Ebene da mitgespielt. Das Operative, das Akute, das ist immer die Polizei gewesen. Es ist durchaus auch so gewesen, dass das Verhältnis zwischen Polizei und Verfassungsschutz in dieser Zeit nicht wirklich spannungsfrei war. Also dass man da auch immer wieder sich einander kritisch beäugt hat und es, glaube ich, auch sehr von Personen und unterschiedlichen Behörden abgehangen hat, ob man sich jetzt gut verstanden hat oder ob man eher gegeneinander gearbeitet hat. Aber der Verfassungsschutz hat eben versucht, eher immer so strukturell strukturell und ideologisch an die Sache ranzugehen. Zum Beispiel sehr regelmäßig die Leute, die gefasst worden sind, im Gefängnis zu besuchen, zu versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen, denen auch Angebote zu machen nach dem Motto, wenn du bei uns auspackst, dann kannst du verschiedene Dinge kriegen, Hafterleichterung möglicherweise, finanzielle Zuwendungen möglicherweise, Hilfe deiner eigenen Familie gegenüber möglicherweise. Und das ist ein Thema, das liegt bis heute noch sehr, sehr, sehr im Dunkeln. Das haben wir unter anderem gemerkt beim zweiten Prozess gegen Verena Becker im Kontext der Mordanschläge auf den Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine beiden Begleiter in Karlsruhe 1977. Da ist ja Verena Becker nochmal vor dem Oberlandesgericht Stuttgart angeklagt gewesen. Und auch für den vorsitzenden Richter Hermann Wieland war es eigentlich ganz deutlich, dass Verfassungsschutzakten hier noch einige Klarheit reinbringen könnten, die er in den Ermittlungen des BKA so nicht gefunden hat, weil nämlich der Verfassungsschutz mit Verena Becker in der Haft gesprochen hat und sehr wahrscheinlich Verena Becker auch Sachen über das Attentat auf Buback dem Verfassungsschutz gesagt hat. Aber dann ging ein richtig harter juristischer Krieg los zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dann dem vorgesetzten Bundesinnenministerium. Und am Ende hat Hermann Wieland sogar das Bundeskabinett, letztlich die Bundeskanzlerin, quasi angeschrieben und gesagt, ich bin hier der Richter in diesem Verfahren. Ich will, dass Sie erwirken, diese Akten freizugeben und dass Sie den Verfassungsschutz anweisen. Und aber bis wirklich in die Bundesregierung rein, war die Devise, nein, diese Verfassungsschutzakten werden nicht freigegeben. Sie existieren, aber sie konnten nicht in dem Prozess verwendet werden, weil der Verfassungsschutz zwar, wie ich es schon gesagt habe, durchaus eben zu den früheren oder noch aktiven RAF-Leuten hingegangen ist und teilweise auch durchaus erfolgreich mit denen Gespräche geführt hat, aber ganz strikt abgeschottet hat, was man da erfahren hat, weil man seine eigene Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzen wollte. Weil quasi so der Satz, wenn ein Verfassungsschützer irgendwo hingeht und sagt, du kannst mir das jetzt erzählen und dann werde ich dir auch in irgendeiner Form helfen, aber es wird nie rauskommen, dass du mit uns gesprochen hast. Dieser Satz sollte unbedingt weiter gelten. Der Verfassungsschutz hat gesagt, wenn wir jetzt diese Akten rausgeben müssen, dann wird nie wieder irgendjemand vertraulich mit uns reden, weil alle Angst haben, wenn der Druck nur hoch genug wird oder der Richter nur am Ende, was weiß ich, über Innenministerium oder Bundeskanzler zwingt, dann fliegen wir ja auf. Und mit dieser Sichtweise hat der Verfassungsschutz sich durchgesetzt. Diese Akten sind bis heute und noch auf Jahrzehnte geheim. Und deswegen können wir nur mutmaßen, was da passiert ist. Aber genau das ist so die Art und Weise, wie man versucht hat, an die RAF ranzukommen. Und man hat versucht, V-Leute ranzuspielen.
Und wenn ich das jetzt mal ableite von dem, was ich von dir und von Michael Götschenberg schon erfahren habe über Linksterrorismus und die Arbeit in diesem Milieu, dann bedeutet das ja wahrscheinlich auch, dass da fast unmöglich war, V-Leute unterzubringen, weil das einfach so eine hermetische Gruppe ist, bei der das sofort auffällt, wenn man nicht schon jahrelang dabei ist sozusagen.
Genau, oder? Und die auch extrem misstrauisch ist, die auch immer wieder innerhalb ihrer eigenen Strukturen vermutet hat, dass da irgendwelche Spitzel sind, weil es ja sowohl im Linksextremismus als auch im Linksterrorismus erstens zahlreiche Fälle gab, in denen die Spitzel wirklich aufgeflogen sind und welche waren, aber immer wieder auch Diskussionen darüber gab, dass jemand, der sich vielleicht ungeschickt verhalten hat oder unliebsam war oder weil es Rivalitäten gab, der als Spitzel bezichtigt worden ist und man permanent das Gefühl hatte in der Szene, dass die Spitzel quasi allgegenwärtig sind. Und deswegen ist auch das Eintauchen von Leuten in die ganz tiefe terroristische Struktur der RAF oder in entscheidende Strukturen anderer linker Gruppen immer ausgesprochen schwierig gewesen und hat eigentlich nur mit einem jahrelangen Annäherungsprozess funktioniert, wenn man sich ganz sicher war, dass man es jetzt mit Leuten zu tun hat, die ideologisch auch safe sind. Und deswegen war es umgekehrt, bei den entsprechenden Operationen Spitzel einzuschleusen, so schwierig, da wirklich Erfolg zu haben.
Würdest du abschließend sagen, Linksterrorismus, Linksextremismus, das ist so das härteste Feld, das am schwersten zu beackernde Feld für Verfassungsschützer?
Es ist ein extrem hartes und schwieriges Feld, weil es ideologisch so verfestigt ist. Aber es ist natürlich immer noch ein deutschsprachiges Feld. Und wenn wir es mit den Mühen vergleichen, die es dem Verfassungsschutz macht, gerade wenn es um operative Maßnahmen geht, im Bereich des islamistischen Terrorismus oder Ausländerextremismus, sich in Gruppen reinzuspielen, dann kommen da eben noch weitere Hürden dazu. Die sind auch extrem misstrauisch, aber da kommen dann auch Sprachbarrieren, kulturelle Barrieren. Du brauchst Leute, die aus dem entsprechenden Milieu stammen, die du aber gleichzeitig für vertrauenswürdig hältst. Also das ist auch nicht viel einfacher. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Pest und Cholera. Also weiß ich nicht so ganz genau, was da das noch Schwierigere ist. Einfach ist wirklich gar nichts davon.
Also würdest du sagen, es gibt ja oft den Vorwurf, man sei da auf diesem Auge blind, also auf dem linken Auge in dem Fall, was man jetzt wahrscheinlich nach Erfahrung mit der NSU und so weiter auch nicht unbedingt mehr so halten kann. Aber es scheint ja seltener da Erfolge zu geben.
Naja, also ich glaube, der Verfassungsschutz wird ideologisch von allen Seiten beschimpft und jeder von der Seite, die ihm gerade liegt, die einen halten ihn für rechtsblind, die anderen sagen, die Linken werden überhaupt nicht mehr beobachtet, die Dritten sagen, bei den Islamisten bekommt ihr keinen Stich. Also ich glaube, das ist sowas wie ein Gleichgewicht des Schreckens. Tatsache ist, dass die augenblickliche Bedrohung aus dem linksextremistischen und linksterroristischen Spektrum vergleichsweise dann doch kleiner ist als beim rechtsterroristischen Spektrum und bei Islamisten und Ausländerextremisten, auch wenn Anschläge aus dem linken Spektrum, die es ja in den vergangenen Jahren gegeben hat, auf Infrastruktur, Stichwort Stromversorgung von Tesla, irgendwelche anti-imperialistischen, antiglobalistischen Gruppen, die extrem gewaltbereit sind. Das kann alles natürlich auch eskalieren. Und trotzdem ist es so in so einer Schreckenspyramide eben nicht ganz oben. Und letztlich die Kunst des Verfassungsschutzes, die müsste darin liegen, alle diese Phänomene erstens gleichzeitig im Blick zu haben, aber dann eben so abgestuft zu behandeln, wie so die Bedrohungs- und Gefährdungslage ist. Und das kann sich eben sehr schnell ändern. Und ehrlicherweise können wir diese Frage eigentlich immer nur an den Punkten beantworten, wo etwas ganz extrem gut oder ganz extrem schlecht läuft. Und dazwischen, da muss man einfach hoffen.
Das ist ja dann unsere Aufgabe, genau darauf zu gucken. Eine Schreckenspyramide, das nehme ich auf jeden Fall mit, sind diese drei terroristischen Ausprägungen aus allen möglichen Himmelsrichtungen der Weltanschauung. Auf jeden Fall wieder mal ein Blick in eine verborgene Welt, die auch für Verfassungsschützer manchmal verborgen bleibt. Und du hast ihn uns ermöglicht. Vielen Dank, Holger Schmidt, unser ARD-Geheimdienst- und Terrorismusexperte.
Sehr gerne.
Und euch sage ich auch natürlich vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
Antworten aus der Geschichte auf die Fragen unserer Zeit bekommt ihr im Podcast Der Rest ist Geschichte vom Deutschlandfunk. Jede Woche sprechen die Hosts Antran und Jörg Biesler mit Experten über Momente der Geschichte, die uns bis heute prägen, und über Menschen aus dieser Zeit, deren Leben so heldenhaft, verbrecherisch oder traurig war, dass wir es nicht vergessen dürfen. Der Rest ist Geschichte. Jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.